Heute bei Was ist los zu Gast Professor Dr. Martin Husemann. Er ist der neue Leiter des Naturkundemuseums in Karlsruhe. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist und erst seit ungefähr einem halben Jahr in Karlsruhe, ne?
Ja, noch nicht mal. 4 Monate jetzt im Museum.
4 Monate.
5 Monate da, genau. Ja. Ein bisschen Vorlauf hatten wir noch, aber jetzt seit 4 Monaten genau im Museum.
Erzähl erst mal vielleicht ein paar kurze Worte zu dir, weil du kommst ja, wenn man jetzt vom Dialekt hört, nicht von hier, sondern ein bisschen weiter oben. Wo kommst du her, was hast du gemacht und wie hat es dich nach Karlsruhe verschlagen?
Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen, wo ich herkomme mittlerweile. Also geboren bin ich in Berlin, dann aber aufgewachsen in Westfalen und hatte dann mehrere Stationen. Also zum Studium war ich in Osnabrück, dann kurz mal in Luxemburg, danach fast 5 Jahre in Texas für meinen Doktor, wo ich lustigerweise an afrikanischen Fischen gearbeitet habe.
Okay.
Von Texas dann zurück nach München, also im Süden war ich schon mal. Von München dann nach Halle an der Saale, also im Osten, dann nach Hamburg und jetzt dann in diesem oder im letzten Jahr eben nach Karlsruhe.
Wahnsinn, also da ist man wirklich schon sehr, sehr viel rumgekommen, gerade als junger Mensch kommt man eigentlich jetzt nicht so rum, also mit so vielen Stationen, sage ich jetzt mal, ne?
Naja, in der Wissenschaft ist es relativ normal, weil es oft
okay.
nur Zeitstellen gibt. Das heißt, man reist quasi den Stellen hinterher so ein bisschen.
Ah, okay.
Ja, von daher ist das in der Wissenschaft nicht so ein ganz ungewöhnlicher Lebenslauf.
Okay. Und was hat dich denn dazu bewogen, jetzt in Karlsruhe dann ein Naturkundemuseum anzufangen? Ist das dann auch so, dass die Stelle ausgeschrieben ist und man bewirbt sich da ganz normal drauf? Oder wie läuft das ab?
Ja, genau. Also es war eine ausgeschriebene Stelle. Ich habe mich darauf beworben. In Hamburg habe ich auch schon im Museum gearbeitet, allerdings als Kurator. Das heißt, ich habe mich da um eine Sammlung gekümmert, um die Insektensammlung speziell. Und habe da aber auch schon ganz viel so an organisatorischen Sachen mitgemacht und viel an bürgerwissenschaftlichen Sachen und so, sodass ich mich dann so ein bisschen nach höheren Berufen hat auch. Und dann kam die Stelle eben und das hat gut gepasst. Genau, und dann läuft es halt wie in meinem normalen Job. Man wird eingeladen zum Interview, zum Vorstellungsgespräch. Dann entscheiden die sich halt.
Okay.
Weil hatte ich dann halt Glück.
Und du bist hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, spezialisiert auf Heuschrecken und Insekten. Erzähl mal da ein bisschen was dazu und in was du deine Professur oder dein Doktor gemacht hast. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
Ja, das ist so ein bisschen durcheinander eigentlich, muss man sagen. Also ich habe mich immer schon für Heuschrecken interessiert, seit meinem Bachelor in Osnabrück, weil mein Betreuer eben da mit Heuschrecken gearbeitet hat. Und damals war es ganz lustig, ich habe mich gefragt, ob ich eine einfache Arbeit haben will oder eine kompliziert. Und ich habe mich für die komplizierte entschieden, das waren damals die Ödlandschrecken von den Kanaren. Und bin da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, habe dann meinen Master auch zum Thema gemacht. Habe dann meinen Doktor allerdings über Buntbarsche im Malawisee, also in Ostafrika, gemacht und mir da Populationsgenetik angeguckt. Die Buntbarsche sind ein Modellsystem für Evolutionsbiologie. Das heißt, da wollte ich mich so ein bisschen weiterbilden in Methoden, vor allem auch in der Theorie dahinter, um dann hinterher das Ganze wieder auf Heuschrecken anzuwenden. Wobei ich dann in einem Postdoc nach meinem Doktor was mit Brillenvögeln in Ostafrika gemacht habe. Da war ich dann ein halbes Jahr in München.
Okay.
Ein bisschen ungewöhnlich München und dann wieder afrikanische Vögel. Bin dann nach Halle und habe da vor allem mit Bienen und Hummeln gearbeitet. Und in Hamburg dann mich mit allen Insekten prinzipiell beschäftigt zunächst mal. Aber immer mit dem Schwerpunkt Heuschrecken. Also auch während meines Doktors in den Staaten habe ich die ganze Zeit Heuschrecken gesammelt und erforscht. Von daher, ja, ist das so die erste Liebe, bleibt meistens bei den Biologen.
Spannend, auf jeden Fall interessant. Wie ist denn jetzt so die ersten Eindrücke jetzt von Karlsruhe, beziehungsweise hauptsächlich vom Naturkundemuseum, wo du ja da der Leiter bist? Gerade so die ersten, ja, wie du gesagt hast, 4, 5 Monate. Wie sind so die Eindrücke bei dir?
Ja, es ist ein ganz tolles Museum, also ein super schönes Haus mit ganz vielen tollen Inhalten, die teilweise ein bisschen in die Jahre gekommen sind vielleicht. Ein Teil ist ja schon neu gemacht worden mit dem Haibecken und dem Vivarium. Das ist natürlich auch so ein Besuchermagnet, wo extrem viele Leute kommen, um sich das anzugucken. Wir hatten im letzten Jahr auch fast 250.000 Besucher. Das ist, glaube ich, eine neue Rekordzahl.
Mhm.
Das zeigt, dass das Thema halt aktueller ist denn je. Und wir wollen eben den zweiten Teil des Museums auch modernisieren in den nächsten Jahren. Und da dann vor allem auch Biodiversität, Naturschutz, aber auch die Entstehung des Lebens, Evolution und so weiter als Themen nehmen. Ich denke, es ist ganz wichtig, als Museum hat man eben auch so ein bisschen so eine Aufklärungspflicht, sage ich
Ja,
mal, und
ja.
eine, ja, so eine, ein Interesse, die Themen zu vermitteln, für die wir uns interessieren, eben vor allem auch biologische Vielfalt, aber auch den Verlust biologischer Vielfalt. Und das kommt momentan noch ein bisschen zu kurz und wir wollen jetzt auch viel mehr mit neuen Techniken dann arbeiten, wenn es renoviert wird, auch mit Augmented Reality, Virtual Reality, um das Ganze dann auch nochmal interaktiver und vielleicht auch für jüngere Besucher noch oder die mittelalten Besucher, sage ich mal, interessanter zu machen.
Kommt ja alles immer mehr. Ich meine, gerade so ein Museum, das es ja schon so lange gibt und sich ja entwickeln möchte oder auch muss oder auch transparenter machen muss für die Bürger. Was planst du oder dein Team da das umzusetzen? Klar, der Umbau und das, oder auch das Vivarium war natürlich schon mal ein erster Schritt, aber was ist da in der Zukunft geplant?
Also es gibt verschiedene Ebenen, auf denen wir da arbeiten. Zum einen die Ausstellung selber, wo wir auch angedacht haben, dass wir versuchen, ein bisschen die Karlsruhe selber mit zu involvieren in der Planung. Das heißt, da wollen wir auch mal so kleine Workshops für Bürger machen, wo wir einladen und Ideen vielleicht uns auch mitzuteilen. Wir haben so neue Veranstaltungsformate, wo ich mich in die Ausstellung setze und mit den Leuten dann auch spreche, um einfach ein bisschen mehr Austausch über das Museum selber auch zu kriegen und auch das, was die Besucherinnen eben wollen bei uns. Ja, solche Sachen. Zum anderen die Forschung und die Wissensvermittlung. Das sind zwei andere Bereiche im Prinzip nochmal. Die Ausstellung ist natürlich ein Mittel der Wissensvermittlung. Wir wollen aber auch da in den Bereichen mehr Bürger einbeziehen und die Sammlungen auch nach außen mehr tragen, über die Website und über andere Aktionen, sodass wir zeigen, was wir auch hinter den Kulissen noch alles so zu bieten haben.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal klar die Einwohner oder auch die Leute mit einbezieht. Das Naturkundemuseum in Karlsruhe gehört zu den wichtigsten bundesweit, aber ist trotzdem relativ unbekannt. Aber was möchtest du denn in der Zukunft dafür tun, dass das sich noch steigert? Ich meine, klar, du hast jetzt erzählt, Rekordbesucherzahlen, aber klar, mehr geht immer. Aber was sind da die nächsten Schritte?
Ja, ich glaube, zum einen diese Öffnung nach außen ist es schon wichtig, dass man einfach mehr kommuniziert auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Zum anderen im wissenschaftlichen Bereich vor allem waren wir in vielen der großen Verbünde bisher nicht so stark involviert. Da sind wir jetzt aber schon in mehreren Großprojekten, seit ich angefangen habe, sind wir Partner geworden, sodass es bundesweit einfach auch mehr Interaktion mit den anderen Museen gibt. Also es gibt so einen Verbund der größeren Forschungsmuseen, wo wir eben auch schon lange Mitglied sind, eins der kleineren Häuser in diesem Verbund sind, aber uns bisher noch nicht so ausführlich da involviert haben und das soll jetzt mehr werden, sodass wir uns eben in diesen Verbundsprojekten auch stärker engagieren und dadurch auch mehr Sichtbarkeit erzeugen.
Inwieweit spielt, du hast eben schon gesagt, klar, bei der Modernisierung auf Virtual Reality und so weiter, aber ja, inwiefern spielt gerade die Digitalisierung und auch, dass man online auf Dinge Zugriff hat oder auch irgendwie auf den Bestand, wie weit spielt das eine Rolle oder ja, wie wichtig ist das? Weil gerade wenn man natürlich weiterguckt, ist natürlich die Digitalisierung natürlich ganz wichtig in allen Bereichen des Lebens.
Ja, das ist eben auch das Thema. Digitalisierung ist so vielfältig, dass man es sehr, sehr schwierig so allgemein diskutieren
Und
kann.
priorisieren wahrscheinlich auch.
Priorisieren auch. Also es gibt verschiedene Ebenen. Bei der Digitalisierung der Sammlungen sind wir schon sehr lange dabei. Aber wenn man bedenkt, wir haben geschätzt 10 Millionen Individuen in unseren Sammlungen, von Pflanzen über Tiere, Gesteine, Fossilien, die alle wirklich also bis in die Tiefe zu digitalisieren, wenn man das ausrechnet, sind mehrere hundert Jahre,
Okay, krass.
die man brauchen würde. Das heißt, man muss da priorisieren, was man zuerst verfügbar machen will und vor allem auch fotografieren will und so. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Level, wie man Digitalisierung vorantreiben kann. Also entweder das Basic, dass man nur sagt, wir haben die und die Arten oder wir haben die und die Arten von da und da. Oder dann, wir haben die Art von diesem Ort, von dem gesammelt, zu dem Zeitpunkt, mit Bild, vielleicht noch mit DNA-Probe und so. Das sind natürlich ganz andere Ebenen, die ganz unterschiedlichen Aufwand brauchen.
Kapazität ist natürlich auch einmal das
Genau, die
Stichwort, ne?
Kapazitäten haben wir auf keinen Fall, das zu tun. Deswegen machen wir das so ein bisschen schlaglichtartig. Es gibt die Wunderkammern, die online sind, als unser Portal zu den Sammlungen so ein bisschen. Und dann gibt es verschiedene Einzelportale, zum Beispiel zu den Mollusken, also Schnecken und Muscheln. die dann eben die Sammlungen schon so weit präsentieren, wie sie digitalisiert sind. Und das Ganze geht immer weiter. Bei den Spinnen sind wir da schon zum Beispiel auch sehr weit. Wobei das vor allem dann wissenschaftliche Portale sind. Die sind zwar frei, jeder kann sich da einloggen und sieht das nachgucken,
Aber schon eher doch für Forscher dann sozusagen,
aber
oder?
die Informationen sind mehr für die Forschung
Die
und für den
Forschung.
Naturschutz interessant.
Wie beurteilst du die Bedeutung von ja, naturgeschichtlichen Sammlungen angesichts, gerade wenn man ja den Schwund der Artenvielfalt, weil ja immer mehr ja nicht nur Tiere und Lebewesen aussterben, sondern halt auch Pflanzen, ne?
Ja.
Wie beurteilst du das?
Ja, im Prinzip haben wir ein Riesen, also man sagt ja, wir sind in einem sechsten Massensterben. Also wir haben extrem hohe Aussterberaten, die wir gar nicht richtig einschätzen können, weil viele Arten noch nicht mal beschrieben sind zu dem Zeitpunkt. Und Sammlungen sind eigentlich so das einzige Fenster in die Vergangenheit zu sehen, was wirklich da war in der Vergangenheit. Also wir haben Tiere, die zurückgehen, Insekten, jetzt vor allem auch bis 250 Jahre in die Vergangenheit.
Okay.
Also es ist ein sehr langes Fenster, wo wir zumindest stichpunktartig Informationen haben, was in der Vergangenheit eben dann auch vielleicht hier in Baden-Württemberg gelebt hat, in Karlsruhe gelebt hat oder auch woanders auf der Welt. Und wenn man die ganzen Museen zusammenbringen würde, erstmal in Deutschland, aber dann später auch in Europa, hat man natürlich einen extremen Schatz an Informationen. Das sind, wenn man Europa betrachtet, sind es mehrere hundert Millionen Objekte. Also es ist ein ungemeiner Schatz an Daten, der da ja, viel ungehoben auch noch in den Sammlungen liegt, der uns erlauben würde, eben auch Einschätzungen zu machen, warum Sachen aussterben. Ne? Man kann ganz viel Daten aus diesen alten Proben mittlerweile erheben, von denen man früher nie gedacht hat, dass man das könnte. Man kann zum Beispiel von Hummeln oder anderen Bienen Pollen abnehmen, die vor 150 Jahren gelebt haben
Okay.
und die vielleicht heute nicht mehr bei uns leben,
Ja.
die Arten, und gucken, was haben die damals oder wo haben die damals Pollen gesammelt. Und daraus Rückschlüsse machen, wenn die Pflanzen eben nicht mehr da sind, dass das vielleicht die Ursache ist, dass diese
Dass
Arten
sie
verschwunden
gestorben,
sind.
ja.
Das haben wir im Norden auch schon gemacht und da war es relativ klar bei ein paar Arten, dass bestimmte Pflanzenfamilien einfach so selten geworden sind in bestimmten Gebieten, dass die Hummeln nicht mehr ausreichend Nahrungsquellen gefunden haben und damit sind die auch verschwunden aus den Gebieten.
Okay.
Und im Prinzip könnte man jetzt diese Pflanzen wieder anreichern. Bei Pflanzen ist es ein bisschen einfacher als bei Tieren oft und darüber vielleicht auch steuern, dass einige dieser Arten zurückkommen könnten.
Okay. Interessant und spannend auf jeden Fall.
Ja.
Nochmal zum Museum direkt zurück. Ich meine, du hast jetzt schon klar einiges erzählt, was geplant ist, aber was sind denn so die Pläne, die man so langfristig verfolgt, gerade um das, ja, um das Museum zu entwickeln? Klar, weiterer Umbau und Vergrößerung, aber was sind da die langfristigen Ziele?
Ja, das sind schon so ein bisschen langfristige Ziele. Wir sind da ja auch nicht ganz,
Geht nicht so schnell wahrscheinlich
genau,
alles.
wir sind da ja auch nicht autark, dass wir das selber umbauen könnten, sondern sind eben in direktem Kontakt immer mit dem Ministerium und verschiedenen Behörden, die eben die Umsetzung dann auch machen müssen. Aber wir wollen im Prinzip das ganze Museum auch von der Außenwirkung neu aufstellen. Also wir haben jetzt gerade einen Prozess angestoßen, wo wir die komplette Außenwirkung überarbeiten wollen, das Logo neu überlegen wollen, neue Farbkombinationen und damit eben auch das Außenbild des Museums nochmal ganz anders darstellen. Das geht über die Homepage, das geht über Leitbilder und so weiter, sodass wir im Prinzip versuchen, ja, so eine komplett neue Wirkung des Museums und eine, vielleicht nicht eine neue Ausrichtung, aber zumindest eine Auffrischung der Ausrichtung auch erreichen wollen.
Wie wichtig ist denn die Rolle gerade als Bildungseinrichtung, gerade für, ja, für Kindergärten und Schulen? Weil ich wo ich jung war, ich war auf jeden Fall mit dem Kindergarten und auch, glaube ich, mit der Schule im Naturkundemuseum in Karlsruhe. Ja, wie wichtig ist das als Zielgruppe oder als Bildungseinrichtung?
Ja, meine Tochter selbst ist gerade im Kurs im Museum zu Naturwissenschaften, also gerade in diesem Moment, glaube ich
Okay.
sogar. Das heißt, ich halte es für extrem wichtig und auch über die Schule hinaus bis ins Studium, weil es eben wirklich ja, eine der wenigen Institutionen oder die Museen sind eine der wenigen Institutionen, die noch Artenkenntnis auch vermitteln. Und Artenkenntnis wird heutzutage mit dem ganzen Diversitätsschwund immer wieder wichtiger. Ne? Wir müssen viel mehr Gutachten machen bei Bauvorhaben, wo bestimmte Arten vorkommen und so weiter. Um Naturschutzmaßnahmen auch wirklich vernünftig durchführen zu können, braucht es Artenkenntnis. Und deswegen ist das schon ein großes Anliegen. Wir haben auch die Taxonomie-Initiative dazu gegründet, die eben auch genau das vermitteln will und vernetzt zwischen verschiedenen Partnern, die noch Artenkenntnis lehren, Aber das Museum wird, glaube ich, immer wichtiger werden und wir müssen da auch gucken, was wir in Zukunft an weiteren Vermittlungsangeboten schaffen können. Allerdings ist das natürlich auch immer ein Ressourcenproblem. Also wir müssen für alles immer Anträge schreiben. Es ist nicht so, dass wir irgendwie Mittel zur Verfügung gestellt kriegen.
Sowohl finanziell als auch Zeit natürlich, ne?
Ja, genau. Und wir müssen dafür kämpfen, eben unsere
Ja.
Werte dann auch vermitteln zu können.
Ja.
Und ich glaube, in Karlsruhe geht es wahrscheinlich noch, aber wenn man so in Hamburg war, gibt's, oder in anderen Großstädten gibt es halt kaum noch Bezug zur Natur auch, ne? Das, was man sieht, sind alles nicht heimische Arten. Die meisten Baumarten, die in den Städten gepflanzt werden, sind nicht heimisch. Auch die
Okay.
Platanen zum Beispiel kommen eigentlich nicht in Deutschland vor.
Okay.
Ist kein Problem, aber das ist vielen gar nicht bewusst, dass diese Arten eigentlich ursprünglich nicht bei uns vorkamen.
Alles
Und
Züchtungen dann sozusagen, oder?
ja, die wurden halt dann hier
Ja, klar,
gepflanzt.
ja.
Weil die dann besonders schön aussahen oder gerade im Trend lagen, was dann aber langfristig auch zu Problemen führen kann. Und jetzt gerade mit diesen ganzen Klimawandel-Geschichten ist es extrem wichtig, da auch vorausschauend jetzt zu planen, was man in Zukunft pflanzen will, um aber auch gleichzeitig die heimische Tierwelt erhalten zu können, ne? Also wenn man da jetzt irgendeinen Tropenbaum hinstellt, der mag schön aussehen, hat aber wenig biologische Funktionen. Das heißt, da muss man so Kompromisse abwägen, dass die Bäume zwar noch leben können, aber gleichzeitig trotzdem so einen Teil der heimischen Fauna zumindest noch unterstützen. Und auch da braucht es extrem viele Untersuchungen erstmal und gleichzeitig aber auch so das Fachwissen. Und vor allem kommt es dann am Ende auch darauf an, dass darauf gehört wird, was wir sagen. Das
Das
ist so ein
ist
anderes Problem.
klar, natürlich. Bei Museen oder auch bei euch gibt es natürlich öfters auch Dauerausstellungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Die letzte hieß Von Sinnen, die ist gerade zu Ende gegangen. Erzähl mal da kurz was dazu und was kommt denn als nächstes für eine oder ist da was geplant?
Genau, das sind die Sonderausstellungen, nicht die
Achso,
Dauerausstellungen.
ja, so, ja.
Genau, die Dauerausstellungen sind die, die wir aber auch neu planen momentan, dadurch, dass der Flügel eben renoviert werden muss.
Ja.
Und da soll es dann eben ja einmal durchs komplette Universum gehen, vom Anfang des Lebens bis
Okay.
zum Anthropozän, also zu unserer heutigen Zeit. Bei den Sonderausstellungen ist momentan in Planung eine Ausstellung zu den Wunderkammern im Prinzip, also zu unseren Sammlungen. Wir wollen besondere Stücke aus den Sammlungen zeigen, die aber mit ja, ungewöhnlichen Vernetzungen gezeigt werden, wo man auf den ersten Blick nicht erkennt, warum man Sachen so gruppiert, wie wir sie gruppieren. Und der Titel der Ausstellung wird wahrscheinlich Versammelt sein,
Okay.
weil diese Stücke eben ungewöhnlich versammelt sind und man dann ja, häufig lokal bezogene Geschichten oder so, die man vielleicht nicht erwartet hätte, aus diesen Stücken erfahren kann.
Okay.
Und da sind wir momentan in der Planung. Dann wird es was geben zur Menschevolution, was wir auch momentan neu konzipieren. Also quasi, wie ist der Mensch entstanden?
Ja.
Und das soll später auch in die Dauerausstellung übernommen werden. Wobei unsere Dauerausstellungen in Zukunft vermutlich auch nicht komplette Dauerausstellungen sein werden, sondern flexible Elemente, wo man auf aktuelle Forschungsthemen eingehen
Dass
kann,
es
auch
auch
in
immer
Teilen.
spannend bleibt, natürlich.
Genau, dass man jedes Mal was Neues sieht, wenn man ins Museum kommt auch.
Genau. Was macht man denn gerade als, ja, als so ein Museum, dass man die Sammlungen oder auch die Ausstellungen, ich sage jetzt mal, fachlich fundiert ausstellt und interessant macht für, ich sage jetzt mal, fachliches Publikum oder jemand, der sich da intensiver interessiert, aber es auch für die Öffentlichkeit bzw. für Kinder spannend macht, dass es nicht irgendwie zu sehr ja, in das Fachliche geht oder für die uninteressant oder langweilig ist. Wie kriegt man da die Balance hin?
Ja, ist eine große Herausforderung. Wie du schon sagst, wichtig ist, dass zum einen die Wissenschaftler involviert sind, zum anderen aber auch eben Personen, die ja, die Vermittlung kennen. Und wir arbeiten meistens auch mit externen Gestalterfirmen zusammen, die dann eben auch nochmal diese Vermittlungsebenen anders planen können und viel mehr Erfahrung in diesen Bereichen haben. Das heißt, wir haben den wissenschaftlichen Input von unseren Kuratoren, wir haben den Vermittlungsinput von unserer Vermittlungsabteilung. Und zusätzlich dann die Gestalter, die das Ganze dann umsetzen, so dass es eben interessant wird für möglichst viele Besucherschichten.
Ja.
Das ist bei Naturkundemuseen auch so ein bisschen die Herausforderung, weil wir eben so ein diverses Publikum haben, im Vergleich
Genau.
zu Kunstmuseen zum Beispiel, die ja doch mehr.
Fachlich oder interessiert, das sage ich jetzt mal.
Genau.
Ich meine, es sind ja Kinder auch, aber die haben ja eine ganz andere Denkweise, ne?
Ja, genau. Wir
In
sind ja eher
der.
so ein bisschen Freizeitort auch, mit Dinosauriern und Haien und Fischen. Ja, das macht die Herausforderung eben dann auch trotzdem die Interessierten, die eben noch mehr erfahren wollen, mitzubedienen. Und da arbeiten wir jeden Tag dran, genau.
Zum Thema Hai gibt es ja auch seit dem letzten Umbau das Vivarium. Das ist schon eines der Highlights, kann man sagen, vom ganzen, ja, vom ganzen Museum.
Ja, definitiv. Also wir haben viele Highlights, zumindest aus unserer Sicht.
Natürlich.
Aber die Besucherzahlen sind natürlich in dem Bereich am größten, weil es natürlich auch sehr spektakulär ist. Das größte lebende Korallenriff Deutschlands.
Ah, echt? Okay.
Ja, und es wird ganz viel an Korallen eben bei uns auch nachgezüchtet. Es wird ständig modelliert, sodass das auch ja, so bleibt oder so schön bleibt, wie es ist. Also es steckt extrem viel Arbeit und extrem viele Leute arbeiten jeden Tag in diesem Vivarium, um es so zu halten. Aber wir sind eben dabei, den anderen Flügel auch neu zu gestalten, um den eben genauso attraktiv zu machen. Ich denke, die heimische Natur ist auch ganz wichtig, ne?
Auf jeden
Das,
Fall.
aber da kann man noch viel dran arbeiten in der Darstellungsweise. Fossilien sind natürlich auch immer toll. Mineralien, das spricht ja auch viele Kinder an. Zum einen, ja, diese ganzen Edelsteine oder Halbedelsteine, zum anderen Fossilien. Findet jedes Kind wahrscheinlich irgendwie faszinierend, den Blick in die Vergangenheit. Aber das Ganze muss eben auch noch ein bisschen lebendiger dargestellt werden. Und gerade bei Fossilien bietet sich sowas wie Augmented Reality total an, dass man die zum Leben erwecken kann, irgendwie über Methoden. Ja.
Du hast vorhin schon angesprochen gehabt, ihr als Museum seid auch immer mit dabei am Forschen. An, kann man da sagen, an was ihr gerade forscht? Oder ist das eher so ein Gesamtheitsding?
Also wir haben ganz viele verschiedene Forschungsprojekte. Die erstrecken sich von bürgerwissenschaftlichen Themen, also wie nehmen wir Daten zusammen mit Bürgerwissenschaften zur heimischen Fauna auch auf. Ich selbst habe das Neobiota-Portal da auch gegründet, was wir demnächst auch auf Baden-Württemberg übertragen wollen, um gebietsfremde Arten melden zu können, sodass jeder sich beteiligen kann. Wir haben ganz viel in der Tsunami-Forschung, was unsere Geologin macht. Wir haben Forschung an Fossilien, an den frühen Stadien des Lebens. Wir haben sehr guten Mykologen, der an Pilzen forscht und bei den Spinnen passiert ganz viel, bei den Insekten. Die Botanik ist ganz aktiv. Wir haben einen sehr aktiven Ethnobotaniker, der eben guckt, wie Pflanzen genutzt werden in der Kultur, in verschiedenen Kulturen um die Welt herum. Und im Prinzip bei allen Taxa machen wir eben Tax oder bei allen Artengruppen machen wir eben auch Taxonomie. Das heißt, wir versuchen neue Arten zu entdecken, zu beschreiben, ihre Verbreitungen zu beschreiben und so. Also es ist ein extrem komplex oder großer Komplex an verschiedenen Themen. Deswegen kann man nicht sagen, wir forschen jetzt an dem, sondern wir forschen an ganz vielen
An
Themen
Unterschieden.
parallel.
Eine Sache war, und zwar, das war, glaube ich, im vergangenen Jahr, da war, glaube ich, das Museum ein bisschen in den Schlagzeilen, weil ein Dino-Fossil erworben worden ist, wo irgendwie nicht auf ganz legalen Wege, wie kann man da irgendwie sagen, was da passiert ist, oder kurz, oder wie will man sicherstellen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert?
Also es ist ein bisschen schwieriges Thema generell. Ich war so und so nicht involviert, deswegen kann ich gar nicht so viel zu den Hintergründen sagen. Ich habe natürlich mich ein bisschen belesen da, aber kenne
Natürlich.
auch hauptsächlich ja, das, was in den Medien auch bekannt geworden ist. Ich glaube, man kann es nicht so schwarz-weiß betrachten, wie es in den Medien dargestellt wurde. Ist generell ein schwieriges Thema. Ja, wegen kann man da gar nicht zu viel drüber sagen. Es ist ja jetzt gelöst worden. Das Fossil ist nach Brasilien zurückgegangen in diesem Fall. Die rechtliche Lage ist nicht hundertprozentig klar, muss man leider sagen.
Ist das oft so bei so alten Dingen, dass man nicht weiß, wo es genau herkommt und wieder oder wem es gehört oder wie oder was?
Naja, generell kann man sich normalerweise in der Wissenschaft verständigen. Es gibt dann Anfragen zu bestimmten Stücken, wo unklar ist, vielleicht wo die hergekommen sind oder wo das Land besondere Ansprüche erhebt. Und normalerweise kann man sich da im Wissenschaftlichen immer auch im Guten einigen. Also da gibt es ganz, ganz viele Fälle, die es eben nicht in die Medien schaffen, weil es da eben nicht so solche Probleme gibt. In ganz vielen Fällen werden Stücke dann einfach zurückgegeben oder es werden Abdrücke gemacht oder die Wissenschaftler kommen, um sie zu erforschen. Generell ist es gute wissenschaftliche Praxis, dass eben Stücke schon verteilt werden über verschiedene Häuser. Dass, wenn mal irgendwas passiert mit so einem Museum, das kann ja immer mal sein, ne? Bei uns im Krieg extrem viele Museen zerstört worden.
Ja, klar.
Und wenn alles Material von einer Art in einem Museum liegt, das Museum zerstört wird, dann ist alles weg. Deswegen gibt es normalerweise Typenserien zum Beispiel und Material wird verteilt über
Dass
verschiedene Häuser.
nichts ganz komplett ausgelöscht wird.
Genau, deswegen ist das schon wichtig. Ja, was momentan da so passiert, ja, ist sehr politisch aufgeheizt auch. Deswegen ist es immer so ein bisschen riskant, da viel drüber an Aussagen zu machen.
Klar.
Normalerweise wird das, ja, wird sich gütlich geeinigt da. Ach ja, zweiter Teil der Frage noch, wie wir versuchen, das zu verhindern. Wir hinterfragen unsere Sammlungen natürlich konstant. Also wir versuchen die ganze Zeit, wenn neues Material reinkommt, wird so und so geprüft, wo es herkommt, ob alles legal auch gesammelt oder beschafft wurde. Ankäufe werden so und so selten gemacht. In der Vergangenheit war das sehr viel häufiger. Und zu den Zeiten, als dieses fragliche Stück kam, war die generelle Haltung insgesamt da noch ein bisschen lockerer. Das heißt, es wurde sicherlich nicht in böser Absicht irgendwas getan, sondern es war einfach unklar, ne? Aber ja, wir hinterfragen unsere Sammlungen mittlerweile eigentlich konstant und versuchen eben raus klarzumachen, dass nichts illegal bei uns liegt. Und wenn es Fälle gibt, dann wird mit den jeweiligen Ländern eben
Ganz klar.
korrespondiert und eine Lösung gefunden.
Wie möchte man denn die Zusammenarbeit gerade mit anderen Naturkundemuseen national stärken oder vielleicht auch international? Ich meine, du hast ja eben schon gesagt gehabt, dass man sich da aufgrund der Forschungsergebnisse immer wieder austauscht. Aber ja, gibt es da irgendwie, wie funktioniert das, wenn gerade viele Museen, du hast ja gesagt, dass es so viele unterschiedliche Museen gibt, wie kann man sich da austauschen, dass jetzt zum Beispiel nicht jeder am ähnlichen oder gleichen forscht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es gibt extrem viele Forschungsverbünde mittlerweile, wo vor allem die Museen dann auch zusammenarbeiten, weil die Daten ergänzen sich ja, ne? Also jedes Museum hat ja andere Schwerpunkte. Es gibt ja kein Individuum zweimal. Also jedes Individuum ist ja irgendwie besonders, dadurch, dass es eben ein Individuum ist. Das heißt, wir versuchen da schon zusammenzuarbeiten und die Daten ergänzend zu nutzen. Und mal hat ein Museum eben dann die Führung in solchen Projekten mal ein anderes. Also es funktioniert eigentlich mittlerweile sehr gut. Wir treffen uns auch regelmäßig mit den Direktoren oder auf Arbeitsebene, sodass da eigentlich ganz viel
Okay,
Kommunikation auch passiert.
dass da ein Austausch stattfindet.
Ähnlich eigentlich international. Natürlich nicht ganz so in dem intensiven Rahmen. Auf europäischer Ebene gibt es auch mehrere Museumsverbünde, einen großen auch für die naturwissenschaftlichen Museen, wo wir gerade beitreten, auch als Karlsruher Museum. Ja, und dann wird auch wieder auf Projektbasis im Prinzip dann zusammengearbeitet. Also da funktioniert eigentlich, glaube ich, die Zusammenarbeit sehr gut und die Kommunikation auf der Museenebene.
Cool. Sehr spannend. Kommen wir schon zur letzten Frage und die ist bei jedem Gast gleich. Interessiert mich bei dir natürlich ganz besonders, bei jemand, der so viel rumgekommen ist. Was ist für dich Heimat?
Ich würde sagen, da, wo meine Familie ist und da, wo ich mich wohlfühle und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich an dem Ort, wo man lebt, wohlfühlt. Ja, dadurch, dass ich so viel rumgekommen bin, ist es natürlich nicht so, dass man so verankert ist an einem Ort, sondern dass man sich immer wieder neu anpassen muss und dadurch irgendwie auch flexibel ist darin. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da wohlfühlt, Freunde hat und die Familie. Das wäre so mein Begriff von Heimat, denke ich.
Schön. Dann wünschen wir dir natürlich weiterhin einen guten Start oder weiterhin einen guten Startprozess und weiterhin natürlich viel Spaß und dass das Naturkundemuseum weiterhin auf einem guten Weg weiterläuft, wie es ja gerade ist.
Ja, vielen Dank. Also kommt gerne mal zu Besuch.
Auf jeden Fall.
Wir sind die meiste Zeit offen und freuen uns immer. Vielleicht schaffen wir ja nächstes Jahr die 250.000 dann.
hoffentlich. Schön, dass du da warst. Das war Professor Dr. Martin Husemann, jetzt aus Karlsruhe vom Naturkundemuseum.
Ja, vielen Dank. Hat mich
Ciao.
gefreut.